Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit dem Recap des Preseason Games unserer Detroit Lions gegen die Miami Dolphins. Wer heute nicht bei uns ist, das ist unsere Rampensau, unser Social Media Celebrity schon fast. Marius, schöne Grüße gehen raus an dich, der ja eine tolle Woche beim Training Camp hatte und auch live beim Spiel dabei gewesen ist und extrem nah dran, wenn man das alles so gesehen hat. Das werden wir alles von ihm bestimmt noch persönlich irgendwann mal erfahren. Deswegen sind wir heute zu dritt. Das eine ist der Christian, der wieder dabei ist. Hi Christian.
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, unsere Social Media Monika, weil wir haben ab jetzt gesagt, Monika muss mindestens einmal pro Folge erwähnt werden.
Marion.
Ach, Marion war es, nicht Monika. Ich wusste was mit M.
Social Stimmt. Media Marion, ja? Ja, sehr schön.
Da hat Moritz recht.
Genau. Da hat er sich schon gemeldet, der gute Moritz. Moritz, alles gut bei dir?
Ja, Shisha, Schalümchen. Ja, bei mir ist alles Fritte. Und übrigens, wenn Marion bzw. Marius dann schon bei den Lions von Barry Sanders angesprochen bist, ey, du bist doch der International Fan of the Year. Das will schon was heißen.
Ja, der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Mhm. Und er war ja dann auch noch auf dem Feld da vorm Spiel. Wurde, glaube ich, auf der Leinwand gezeigt. Also richtig, richtig cool. Aber wie gesagt, das erfahren wir alles von ihm. Deswegen besser aus erster Hand, als dass wir jetzt noch ein bisschen was erzählen. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren und das mal ein bisschen so auseinandernehmen, schauen, wer hat sich denn hervorgetan, wer hat sich eher ein bisschen blöd dran gestellt. Und ja, man darf nie vergessen, in diesen Preseason-Games, auch wenn sie für viele vielleicht ja langweilig sind und weil es um nichts geht und nichts zählt, für die Jungs, die da spielen, geht es um einiges. Die spielen um einen Vertrag, die spielen um ihre Karriere. Und da würde man sagen, ja, der ein oder andere macht das recht gut, der ein oder andere eben nicht so gut. 24-17 ging es aus. Man hatte bis zum Schluss noch die Chance, in dem Spiel da auch auszugleichen, hatte einen schönen Two-Minute-Drive zum Schluss, der dann aber durch ein ja unglaublich gutes Play von den Dolphins entsprechend zunichte gemacht wurde, eine Interception, und das gegen Hendon Hooker. Und dann ging das Spiel 24-17 aus. Moritz, für dich das Spiel insgesamt, so mit der Gesamtleistung der Mannschaft, warst du zufrieden?
Bevor wir dahin reinsteigen, wir haben in der ersten Folge ohne dich mit dem Marius zusammen, haben wir Hot Predictions abgegeben.
Hot Predictions.
Richtig, richtig, richtig. Also so richtig schön Dinger, nicht unbedingt weit ab vom Schuss sind, aber auf jeden Fall schwierig zu erreichen sind. Mhm. Darunter ist unter anderem, ich glaube, Marius' Take war gewesen, dass Ende Oktober Hutch schon den Defensive Player of the Year dicht macht.
Okay.
Da du ja nicht mit dabei gewesen bist, bist du uns noch ein Hot Take schuldig.
Also irgendein Hot Take bezüglich der Lions.
Richtig.
Das ist eine gute Frage. Also ich sage, Jameson Williams hat mehr Receiving Yards als Amon-Ra St. Brown am Ende der Saison.
Uff. Au. Okay.
Hat nichts damit zu tun. Ich habe es jetzt nur ganz schnell, weil du mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt hast.
Richtig.
So muss ja auch ein Hot Take sein. Ne? Manchmal denkt man nicht viel drüber nach und nachher bereut man es. Aber wenn ich so sehe, wie man Gibbs jetzt auch noch mal ein bisschen mit einsetzen möchte, eventuell auch, dass Laporta noch mal ein bisschen mehr Futter bekommt, liegt es einfach nicht daran, dass wahrscheinlich, weil Amon-Ra dann schlechter spielt, sondern ich glaube, dass Amon-Ra sich viele Targets underneath teilen muss. Und Jamo, na gut, mit Tesla hast du jetzt auch, wenn Tesla dann tatsächlich spielen sollte, dann Spieler. Aber ich glaube, Jamo startet durch und deswegen wird er es schaffen, dieses Mal das zu knacken.
Ich glaube, den Hot Take hatte Marius aber auch, als er hier bei dem Skull Vikings Chat war, ich glaube, er hatte auch sowas in die Richtung gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Hot Take und man wird sehen, wie sich so die ganzen Targets und dann auch die Yards verteilen.
Mein Hot Take ist ja schon auf gutem Weg. Ich habe damals ausgesagt gehabt, dass Tesla bis Woche 4 den Platz von Tim Patrick abgelaufen hat.
Ja, also es ist ja auch gut. Auch gut. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal angucke, nochmal kurz zu Jamo. Jamo hatte 58 Receptions für 1001 Yards und Amon-Ra St. Brown hatte 1263 Yards bei 115 Receptions. Also bei der doppelten Anzahl der Receptions 200 Yards mehr. Also es könnte, wenn die Targets ein bisschen runtergehen bei Amon-Ra, entsprechend schon funktionieren. Aber okay.
Ich war damals auch überlegen gewesen, das ist mein letzter Punkt, dann beantworte ich deine Frage. Ich bin eh davon am Ausgehen, dass wir mit drei Spielern die 4000 Yards Passing, die Goff höchstwahrscheinlich mal mindestens machen wird, eben auf diese drei verteilen werden. Und davon werden 1250 so irgendwo einmal Amon-Ra und einmal Jamo sein und dann der Rest höchstwahrscheinlich so in Richtung Laporta gehen.
Boah. Das ist auch krass.
Das also, ne, so plus minus. Also, ne, das ist ein bisschen übertrieben und ein bisschen sehr übertrieben. Deshalb müssen wir mal abwarten, was da so kommt. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Ziele, ne, und da können wir jetzt drüber sprechen. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen? Ich habe das Spiel tatsächlich erst nur so mit Highlights nachgeguckt. Ich habe leider am Wochenende nicht die Zeit gehabt, das Spiel genau zu gucken. Aber die Konsistenz, mit denen sich mittlerweile unsere Backups, beziehungsweise die Second- und Third-Stringer, die auf dem Feld unterwegs sind, die sich herauskristallisieren und die Arbeit, die Evaluationsarbeit, die das Team macht, das ist auf jeden Fall wirklich top und es hat mir auch hier wieder gut gefallen. Schlecht ist, ich meine, da spreche ich Marius in Abwesenheit aus der Seele, ist halt, dass wir wieder ein, zwei Verletzte mit dabei haben, gerade vornherein unseren deutschen Liebling im diesjährigen Draft. Ist halt nicht ganz so geil. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob jetzt mit dem Preseason-Game gegen die Dolphins schon alle Fragen beantwortet sind. Ein Großteil der Fragen sind tatsächlich beantwortet. Ich glaube, Wide Receiver, Tight End und Defensive Backfield sowie Cornerbacks sind größtenteils safe von dem, was jetzt aufgestellt worden ist. Die große Frage, die sich halt immer noch stellt, und da wird auch irgendwann später der Knackpunkt sein bei der Übernahme der Spieler, ist einfach O-Line, D-Line. Ja. Und eventuell auch Backup Quarterback, aber da werden wir auch wahrscheinlich gleich schon drauf eingehen.
Ja, definitiv, genau. Also die Verletzung von Ahmed Hassanin ist natürlich super bitter. Vor allem, weil er sich halt im Camp auch ja so schon so vorgetan hat und man gesehen hat, der Junge steigert sich von Tag zu Tag, ist lernbereit, natürlich noch viel dran zu feilen, aber er muss wohl eine Operation umgangen haben, also die ist nicht notwendig, soweit ich das weiß. Von daher, ja.
Hat er in den Medien gesagt, also was war das? Er hat ja den Brustmuskelriss, ich weiß nicht, es ist kein Abriss, es ist aber ein Riss. Was halt echt übel ist, weil ich meine, ich bin selber kein Sportler, ne? Man sieht es mir hoffentlich an. Aber um ein ganz, ganz blödes Beispiel für diese Pektoralmuskelverletzung zu geben, guckt euch mal Kane in den frühen 90ern an und dann Kane, also WWE Wrestling, in den späten 90ern, frühen 2000ern. Da dazwischen hat der genau so einen Abriss gehabt und er hat massiv an Brustmuskulatur abgebaut, bis zu dem Punkt, dass er nicht mit zwei, mit jeweils einer Hand einen Typen hat hochheben können. Ja? So viel Nachwirkung hat so einen Abriss dann. Ne? Wenn es dann nur ein Anriss ist, dann muss das halt geschont werden und wieder aufgebaut werden.
Mhm. Christian, du Frank, ganz mal allgemein.
Frank Ragnow konnte damit weiterspielen. Nur so ganz nebenbei. Nein, es ist natürlich sicher immer die Schwere, der Schweregrad. Wenn es ja bei Gardner Johnson vor 2 Jahren auch, dass er sich da im zweiten Spiel oder so auch den Brustmuskel gerissen hat und dann erst wieder am Ende. Ja, eine Brustmuskelverletzung ist natürlich immer eine schwerwiegende Sache. Wie gesagt, Frank Ragnow konnte irgendwie mit einem angerissenen weiterspielen. Gardner Johnson vor 2 Saisons ist dann auch irgendwie ab dem 2. Spieltag ausgefallen. Schade für ihn definitiv, vor allen Dingen, weil du halt einfach wichtige Spielzeit, wichtige Rookie-Zeit verlierst.
Ja.
Aber man kann ja, glaube ich, 2 Spiele auch mit auf die IR-Liste nehmen, die dann nicht gegen das Roster zählen. Er wird aller Voraussicht nach einer von den beiden sein. Aber klar, zur Verletzung gab ja auch noch die ein oder andere Season-Ending, auch im Spiel vorher. Ist immer schlecht, lässt sich aber einfach nicht vermeiden.
Ja,
der Elefant im Raum ist einfach, ich fange einfach mal mit dem Quarterback-Thema an. Ich glaube, dass da die Würfel gefallen sind, auch schon nach dem Atlanta-Spiel, wo Hooker dann schon vor Ende der Halbzeit rausgenommen wurde, nachdem er 2-mal einen Ball gefumbled hat. Und auch jetzt sah er einfach nicht gut aus. Mhm. Also im 2. Play, 1. Drive, rennt er nach außen raus, hat die Augen nach vorne und rennt in einen von seinen, wer da auch immer mit ihm rausgelaufen ist, Tackle Guard und rennt in ihn rein. Und danach wird er halt, glaube ich, gesackt oder so, wo ich dann auch sage, da fehlt komplett irgendwo die Awareness, beziehungsweise er ist derjenige, der den Spielzug callt. Er sollte auch wissen, was dann wie abläuft. Die Interception am Ende, gut, das war ärgerlich. Seine Aussage hinterher, er hatte nicht gedacht, dass der, ich weiß gar nicht, ob es ein Linebacker oder ein Cornerback war, so hoch springen kann. Bei Pride of Detroit haben sie auch gesagt, Goff hätte den Ball einfach gespiked und fertig aus.
Ja.
Hätte damit halt das Play so beendet und nochmal weitergemacht. Aber so wie es aussieht, hat sich dieser Quarterback-Battle entschieden und es ist halt jetzt die Frage, was mit Hooker passieren wird. Ob sie halt wirklich einen 3. Quarterback irgendwie mitnehmen, weil die Sache wird sicherlich sein, sollten sie ihn irgendwie oder sollte aufs Waiver Wire kommen, dann gibt sicherlich den ein oder anderen, die ein oder andere Franchise, die ihn sich holen wird. Also wenn man gesehen hat, was... Ja, also wenn du Wilson gesehen hast bei den Dolphins, dann weißt du, dass die sicherlich gerne irgendjemand anderen da noch haben. Und es ist sicherlich weiterhin ein Projekt. Er hat sicherlich auch seine Stärken, gerade guten Arm. Ist auch einer, der laufen kann, aber zum Laufen gehört halt die Ballsicherheit. Das kann halt auch nicht sein, dass du läufst und zweimal den Ball verlierst gegen die Falcons. Und es wird spannend werden, wie sie halt mit der Personalie verfahren werden.
Ja, definitiv.
Tja. Also ich tue mich mit der ganzen Story noch ein bisschen schwierig oder schwer. Das ist ähnlich wie mit Patrick Martin. Ne? Das ist nicht ähnlich. Der Verlauf ist ein ganz anderer. Von Martin hat man so gut wie gar nichts gesehen. Jetzt ist ein bisschen was gekommen. Und bei Hooker ist jetzt über die, ne, zum einen wegen Verletzungen und zum anderen in der sonstigen Zeit halt nicht die Welt rumgekommen und er ist irgendwie in so einer ziemlich bescheidenen Sparte gefangen. Mhm. Ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich auf dem Waiver Wire so viel Interesse auf sich zieht, weil du willst ja eigentlich einen Backup-Quarterback haben, der ein verdammt guter Notepad-Halter sind, ja, die sich quasi bei dir mit in die Wide Receiver und Quarterback-Besprechungen mit reinsetzen und quasi eine dritte Meinung zwischen den jeweiligen Coach und den Quarterback mit reinziehen, ja, die eine Außenansicht mit reinbringen und so weiter und so fort. Clipboard ist der Begriff. Weiß ich halt auch noch nicht, wie weit Hookers Entwicklung da ist. Das ist auch noch sowas, das würde mich sehr, sehr stark zurückhalten. Die Ballsicherheit und eben die eventuell mangelnde Ausbildung, oder was heißt mangelnde Ausbildung, das mangelnde Wissen und das mangelnde Umsetzfähigkeit. Ich meine, wir wissen nicht genau, wie die sich in abseits des Feldes abspielt, aber auf dem Feld war halt eher wässrig gewesen. Ja, wie man es eventuell von einem Rookie erwartet, aber nicht von jemandem, der jetzt schon seit 3 Jahren in der Liga ist und 2 davon spielen kann.
Ja, also ich glaube, also da, auch da sehe ich ja Kyle Allen vorne, ne, mit seiner Erfahrung, die er hat. Er ist seit 2018 in der Liga, hat einiges an Spielen schon da absolviert. Und ich glaube, auch da ist Kyle Allen eher der, auch an der Sideline, der produktivere Backup-Quarterback. Natürlich hättest du gehofft, dass der Draft-Pick, den du hast, und auch allein auch vom Alter her, die Entwicklung, dass du das dann mitnehmen kannst. Aber Dan Campbell hat es, glaube ich, ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, du, wenn wir heute unseren Quarterback 2 spielen lassen müssten, dann wäre es Kyle Allen. Dann müsste ich den reinschmeißen. Und genau so musst du es ja im Endeffekt auch bei einem Team, so einem Contender, wie die Lions jetzt ja nun mal sind, so musst du es ja sehen. Wenn da jetzt wirklich was mit Goff wäre, wen schmeißt du rein? Und dann schmeißt du doch lieber aktuell, also so sehe ich es ganz genauso, 100-mal lieber Allen rein als Hooker. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass nach dem schwierigen Start Hooker jedes Mal jetzt bis jetzt in der Preseason irgendwie so ist eine Penalty oder ist irgendwie ein Tackle for Loss beim Running Back und dann muss er das raus und der Start ist immer schon schwierig für ihn und dann geht vieles daneben und dann kommt so eine Phase, wo es dann nur noch so Handoffs gibt und zum Schluss durfte dann der Drive war ja dann der letzte Drive, der war ja dann eigentlich ganz gut bis zu der Interception. Da war es dann auf einmal, hat es so ein bisschen gezeigt, aber insgesamt ist es, glaube ich, dann auch zu wenig. Und das ist genau, was du sagst, Christian. Das Play verstehen, eine Entscheidung auch treffen. Ne? Nicht, er hat ja auch ein paar Sex geholt, wo er einfach da steht und dann den Defender auf sich zukommen lässt und anstatt den Ball auch mal wegzuwerfen. Ne? Also das gehört ja auch zu einem Quarterback dazu und da sehe ich irgendwo jetzt nicht mehr, egal ob jetzt das letzte Spiel, wie er sich da anstellt, spielt er überhaupt, ist die Frage. Was meinst du, Christian? Spielt er? Wird er noch Zeit bekommen?
Ja,
oder?
Also ich glaube schon, dass er nochmal die Möglichkeit bekommt, auch mit den Second-String-Leuten zu starten. Kann ich mir vorstellen. Er hat halt, wie gesagt, da wieder Pech gehabt zwischendrin. Der Scramble, wo er dann in die Endzone läuft, war hinten dran Holding. Ja. Was dann halt auch das Ganze wieder zunichte macht. Statt ein Touchdown geht es 10 Yards zurück und so Geschichten. Aber ich sehe es auch, dass einfach die Entscheidungsfreudigkeit fehlt, einfach auch durch die Reads durchzugehen, dass irgendwelche Checkdowns nicht funktionieren etc. pp. Das ist einfach zu wenig und ja, wie du gerade eben Dan Campbell auch zitiert hast, Ende des Tages muss man einfach sehen, derjenige, der halt da bessere Leistung bringt und der bessere zweite Mann ist, muss auch starten und da darf auch nicht irgendwo auf Befindlichkeiten Rücksicht genommen werden. Wir haben den gedraftet, das ist unser Guy, der bessere setzt sich durch, Punkt, Ende, aus.
Ja. Vor allem, wir sind hier jetzt in einer Phase, ich meine, du bist eigentlich jedes Mal in der Preseason, aber du willst das Team bauen, mit dem du die besten Erfolgschancen hast. Und das bedeutet halt eben, dass du auch Projekte, sage ich mal, oder Spieler, also nicht Projekt, weil ich glaube, er war nicht unbedingt ein Projekt, aber Spieler, für die du eventuell was investiert hast, für die du was ausgegeben hast, für die du Zeit vor allem reingerührt hast, ja, dass du die halt gehen lassen musst, weil wenn die nicht dich nicht auf das Level heben, mit dem du gewinnen kannst, dann bringst du dem gesamten Team nichts.
Ja.
Ja. Das ist ein blödes Beispiel, aber wenn Goff von heute auf morgen ein Daniel Jones mäßig spielt, ja, dann würde er auch schnellstmöglich wieder ersetzt werden, ne? Weil es geht darum, dass das gesamte Team besteht und nicht der Erfolg eines Einzelnen im Vordergrund steht. Ich meine, es gibt zwar Teams, da hast du dann Owner, wie bei den Cowboys zum Beispiel, die dann lieber nur auf sich selber gucken und dann sich dann danach richten, aber es ist bei den Lions zum Glück nicht der Fall. Ja. Und ja, da kann man halt noch so sehr investiert haben, die Person ist halt früher oder später weg, wenn sie sich nicht die Leistung bringt, die sie von der man nie erwartet.
Ja, definitiv.
Ja, es wird die sagt der Dan Campbell auch bei, hat man schon in Hard Knocks gesehen, der Tag beziehungsweise die Tage nach dem letzten Preseason-Game, wenn sie das Roster entsprechend zusammenstellen müssen und den Spielern halt sagen müssen, ist das, was er am meisten hasst und am meisten wehtut, weil er sicherlich da auch ein sehr emotionaler Head Coach ist, der auch jeden Spieler einfach wertschätzt. Aber am Ende des Tages ist es genau, wie du eben gesagt hast, wir sind ein Contender-Team, wir haben jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gezeigt, wo die Reise hingeht und man hat es ja jetzt schon im Draft gesehen, so viele Lücken sind in dem Team gar nicht mehr vorhanden. Und die Reise und das Ziel muss halt am Ende Super Bowl heißen. Und da geht es nur mit den besten Leuten und diejenigen, die halt auch die Preseason nutzen, um sich da halt ins Rampenlicht zu spielen.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, ich bin da auch bei Moritz. Es ist ja, oder auch bei dir, es ist interessant, wie werden sie es angehen, wie werden sie es tun? Eigentlich ist das Roster, wenn ich mir das insgesamt anschaue, viel zu gut, um einen dritten Quarterback da mitzunehmen. Aber ich glaube auch nicht, dass er auf dem Practice Squad landen wird. Allein schon, weil sich die Leute wahrscheinlich oder gleich andere Teams da auch mal gern angucken würden, okay, ist da vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was drin. Ne? Vielleicht hilft es auch dem Spieler, wer weiß das schon. Vielleicht ist auf einfach Hendon Hooker diese eine Person, bei der es bei Detroit einfach nicht so funktioniert. Ne? Wir entwickeln Spieler ja ganz gut, aber vielleicht kommt er mit dem Druck, den er sich vielleicht selbst auch auflädt, so nicht ganz hier zurecht. Man weiß es nicht. Manchmal ist so ein Tapetenwechsel ja auch was ganz Gutes. Ne?
Definitiv.
Und ich wette mit euch, ihr landet bei einem der NFC North Teams am Ende heißt es ja nur, damit die das Playbook von uns kriegen.
Ja, also das muss man sich angucken, aber ja, ich glaube, es bräuchte schon eine überragende Performance von Hooker dann im letzten Spiel, dass man dann, dass die Lions sich das nochmal überlegen. Das sehe ich nicht so. Schade. Ansonsten, Kyle Allen, wir sprechen nur über Hooker, Kyle Allen. Die erste Halbzeit richtig stark, richtig gut. Mir hat sowieso die erste Halbzeit, als so die Twos gegen die Twos gespielt haben, klar, aus unserer Sicht aus besser gefallen. Kyle Allen hatte einen richtigen, ja, war richtig drin, hatte einen schönen Rhythmus gehabt, gute Plays gehabt. Absolut schöner Touchdown-Pass auf Tesla. Hat mir gefallen. Er wirkte sehr, im Gegensatz, sage ich mal, zum Spiel davor, ja, sehr konstant und sehr sicher, ne? Also wie man es vielleicht von einem Spieler, der schon mehrere Jahre in der Liga ist, auch sich erhofft oder erwartet. Christian, Kyle Allen.
Wobei er gegen die Falcons auch schon, also perfektes Passer-Rating, also auch da hat er einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber du meintest,
das allererste Spiel gegen die Chargers,
das genau, war. Hall of Fame Game. da, glaube ich, war halt einfach noch viel, viel Rost da und sicherlich ist es auch nicht so einfach, neue Koordinator, neue Leute, auch wenn man da Trainingslager hinter sich hat, mit denen halt auf eine Ebene zu kommen. Das muss ich halt alles mit der Zeit erst bilden und das hat sich sowohl mit Tesla als auch mit Mix in meinen Augen getan. Ja. Und ich würde auch sagen, lass uns mal zu einer neuen Positionsgruppe kommen.
Kein Elm kriegt einfach nur ganz so kurz so einen Abwasch.
Nein, er hat ein gutes Spiel gemacht. Also er hat zwei gute Spiele gemacht. Er war jetzt die letzten beiden Spiele gegen Atlanta und gegen die Dolphins einfach das, was man von ihm erwarten kann. Er hat gezeigt, dass er das Playbook umsetzen kann, dass er da auch mit den entsprechenden Receivern auf einer Wellenlänge ist, die gut einsetzen kann, wenig Fehler macht. Er ist ja auch einer, der, wenn er mal scramblen muss, auch gar nicht so verkehrt ist. Also er hat das in den Spielen auch immer mal wieder gezeigt, dass er auch jemand ist, der halt da auch sich aus unangenehmen Situationen ganz gut befreien kann. Also ja.
Also wenn ich das noch gerade noch anfügen darf, der große Unterschied zwischen Hooker und Allen ist ganz einfach der. Hooker kann, Allen kann das Team aus einem Loch rausnavigieren, weil er sicherer spielt und weil er mit ein bisschen mehr Finesse spielt. Gut, er ist ein Veteran gegenüber Hooker, der quasi immer noch auf dem Rookie-Niveau im Spiel ist, ne, ist keine Frage, aber das ist das, was du willst. Ne? Wenn wir jetzt an letzte Saison zurückdenken, wo Goff, was war das, gegen die Commanders für die 3-4 Spielzüge raus gewesen ist, willst du genau sowas haben. Du willst jemanden haben, den du einfach einsetzen kannst und den du vertrauen kannst, dass er einen sauberen Handoff abgibt, der sauber seine Sachen liest und die ganzen Sachen abspielt. Du brauchst keinen, der, keine Ahnung, ich sag mal, permanent 155er Passer-Rating spielt. Dafür hast du deinen Hauptquarterback. Aber du musst deinem Backup vertrauen können, dass er das, was du von ihm verlangst, auch umsetzen kann. Ja, und das bedeutet, vor allem das Spiel nicht zu verlieren, sondern das Spiel mindestens am Laufen zu halten. Mindestens.
Ja, nee, das ist schön gesagt. Ich glaube, das ist auch ein schönes, schön, um mal diese Position dann jetzt auch zu Ende zu bringen. Dann kommen wir doch einfach zu den Receivern. Wir haben ja schon über Tesla gesprochen. Meeks wurde entsprechend auch angesprochen. Dominic Lovett. Ja, unglaublich schön zu sehen. Jackson Meeks mit 93 Yards in dem Spiel, mit einem Touchdown, mit 7 Receptions, 8 Targets. Ja, gefühlt war er immer offen. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Mir unglaublich gut gefallen. Macht's natürlich, und das ist das Schöne, nicht einfach, nachher zu sagen, ja, wen nehmen wir denn da mit eigentlich als Wide Receiver? Tesla ist für mich gesetzt und ich würde ihn vielleicht auch gar nicht im nächsten Spiel spielen lassen, sondern ich würde es gern da Jackson Meeks und Dominic Lovett unter sich entscheiden lassen. Und vielleicht holen wir auch beide mit. Christian, was meinst du?
Das ist die nächste Unbekannte, nehmen wir 6 oder 7 Receiver mit. Ich glaube, die ersten 4 sind gesetzt. Mit Amon-Ra, mit J-Mo, Tesla definitiv und auch Khalif. Tim Patrick hat, so wie ich es gelesen habe, kein so gutes Camp gespielt, war ja auch zwischenzeitlich mal verletzt. Hat selber auch gesagt, das ist nicht das, was er von sich erwartet. Wir hatten das Glück, dass er letztes Jahr eine verletzungsfreie Saison gespielt hat, seine Targets bekommen hat, auch ein paar Touchdowns gemacht hat. Da sicherlich, sonst hätte er keinen Anschlussvertrag bekommen, sich einfach empfohlen hat. Aber dass halt Tesla jetzt so ihm den Rang abläuft und sowohl im als Wide Receiver, aber halt auch in den Special Teams da gezeigt hat, was er kann. Er hat keine Probleme, Leute zu blocken. Er ist groß, er kann die Contested Catches definitiv fangen. Der Touchdown war nicht einfach. sich da auch noch im letzten Moment zum Ball hin und vom Verteidiger wegzudrehen. Also für den DB war das definitiv nicht coverbar in dem Moment. Mhm. Also er hat ja voll ins Rampenlicht gespielt und alles, was über die Pässe, über die Draft Value, der ausgegeben wurde für ihn, gesagt wurde im Vorfeld, wird halt mal wieder mit Lügen gestraft. Und Brett Holmes und Dan Campbell wissen, wen sie sehen und wen sie haben wollen. Sie führen die Interviews, sie gucken tiefer in die Spieler rein und sehen halt einfach auch, dass natürlich die Production nicht gut war im College, aber das sicherlich bei den Razorbacks auch einfach am System lag. Er wurde da nicht groß gefeatured und er kann halt einfach mehr. Und ich glaube, für jemanden, der schon immer Lions-Fan ist, der zu einem Interview im Lions-Trikot kommt, ist es halt einfach auch der Traum, der da gerade wahr wird. Und das, ja, wird sicherlich nochmal vieles aktivieren bei ihm. Wie es mit Lovett, mit Meeks aussieht, wie gesagt, ob 6 oder 7, ich glaube, dass zurzeit Meeks ein bisschen die Nase vorne hat. Lovett ist natürlich auch als Gunner für die Special Teams sehr gut einsetzbar. Mhm. Wird auch eine harte Entscheidung werden.
Oh, ich weiß nicht, wie hart die tatsächlich wird, weil folgendes Szenario, ich gehe jetzt mal gerade von dem Pride of Detroit 53-Mann-Roster aus. Ja, die haben insgesamt drauf, ich habe es doch gerade eben offen gehabt. Ja, nee, das ist der falsche. Verdammt, da haben wir es doch. Amon Ra ist ganz klar, Jameson ist ganz klar, Khalif, Tim Patrick, die sind auf jeden Fall mal als 5 gesetzt. Als 4 gesetzt und dann haben wir noch Isaac, Jackson, Meeks und Dominic Lovett drauf. Das sind 7 Spieler. Was ist, wenn wir sagen, Tim Patrick wird released, kommt auf den Practice Squad und wir gehen mit 6 Wide Receivers rein. Tesla als Ersatz für Tim Patrick, dahinter dann Meeks als Backup und Lovett als Backup eventuell für Raymond und oder Khalif und Lovett dann auch zusätzlich als Backup im Punt Return, Kick Return.
Weiß ich nicht, ob man, also ich glaube, man weiß schon, was man an Tim Patrick hat. So als Veteran, klar, ne? Er muss mal einsteigen ins Training. Das ist klar, wenn man jetzt nicht dabei ist und dann tun sich 2 auf, das ist halt auch die NFL, dass dann mal ganz schnell ein Spot weg sein kann, einfach weil sich andere hervortun. Ich meine, Jackson Meeks, der ist auch 1,88 groß mit 98 Kilo, also ist jetzt auch nicht, auch eigentlich so eine Position, der dann die Reynolds-Rolle so ein bisschen mit einnehmen könnte, meiner Meinung nach. Also da verstehe ich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn, dann geht man mit 7 oder wenn man mit 6 geht, dann müsste man sich von einem trennen. Im Moment wüsste ich aber nicht von welchem. Ganz ehrlich, weil dann ist gut, dass wir noch ein Game haben. Und wenn die beide so performen, Moritz, nochmal, dann hast du vielleicht recht. Dann kann das kommen.
Ja, ich glaube, also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir mit der Jugend gehen. Ich habe echt den Eindruck, also ne, nichts gegen Tim Patrick, der hat letztes Jahr wirklich eine super Saison bei uns gehabt, nachdem er ja ein bisschen abgestürzt ist wegen Verletzungen und so weiter und so fort. Würde mich auch freuen, wenn er noch weiter bei uns bleiben kann, aber ich glaube, mit Tesla haben wir einen jüngeren, in Anführungszeichen günstigeren Ersatz für ihn, der eventuell sogar noch ein bisschen mehr leisten kann als er.
Wow.
Es kann natürlich auch sein, dass das alles nur Preseason-Hype ist und ich in 2 Wochen, 3 Wochen meinen eigenen Staub fressen werde. Aber ich bezweifle es irgendwie.
Das darf man nicht.
Ja, der Vorteil bei dem Szenario wäre halt, wie du sagst, ich glaube, Veterans müssen nicht dieses ganze
Waiver-Wire
durchlaufen, sondern die kannst du halt direkt dir ins Practice Squad holen, ohne dass andere darauf zugreifen können. So habe ich das verstanden.
Es gibt da irgendwas mit einem Settlement, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und dann kannst du quasi einen Handschlagvertrag machen von wegen, ey, wir lassen dich los, dann kriegst du hier dein gesamtes Geld garantiert. Kriegst irgendwie 2/3 von deinem Geld garantiert. Tag 1 nach dem Release, sobald der 53-Mann-Roster steht, kriegst du einen neuen Vertrag. So, und das ist ein Handschlagvertrag, den kannst du einhalten, den musst du aber nicht, weil wenn dann der Spieler dann von seinem Agenten ein wesentlich besseres Angebot kriegt, dann kann der natürlich dahin gehen. Oder andersherum, das Team sucht sich jemand anderen, den hält sich halt nicht an diesen, Handschlag dran. Ne? Das gibt's wohl, würde halt bei Tim Patrick und theoretisch auch bei Kyle Allen unter anderem funktionieren. Weiß ich halt nicht, wie geil sowas kommt. Mhm. Und
ja, also Tim Patrick ist bestimmt ein attraktiver Spieler für alle Teams, die da noch auf der Suche sind, ne? Und da auf dem Spot was brauchen. Auch wenn er jetzt...
Ja, die Bengals brauchen noch Wide Receiver, habe ich
gehört. Ja, die Vikings brauchen Wide Receiver. Das ist das Schlimme. Ich glaube, tatsächlich ist da im Moment nur... Cheetahs, der auch irgendwie noch im Moment verletzt ist, aber für Week 1 fit ist, aber ansonsten ist bei denen, glaube ich, alles banked up. Und ich würde Tim...
Oder
darf nicht spielen oder sonst was, ja. Also ich würde Tim Patrick ungern bei den Vikings zum Beispiel sehen. Ich bin echt mal gespannt, dass... Das Schöne oder das Komfortable daran ist auch, die beiden Spieler, jetzt Lovett und Meeks, sind natürlich auch nochmal um einiges günstiger. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, wenn man da nochmal so zwei Hits hat, dass man es tut. Andererseits sind die Lions da auch sehr loyal, aber eventuell könnte noch eine gute Performance im letzten Spiel die Lions davon eine extrem schwierige Frage stellen.
Plus, wir wissen nicht, was nächste / übernächste Saison mit J-Mo ist.
Ja.
Aber wie gesagt, alles große Spekulation. Nächste Woche sind wir schlauer. Und ich glaube, dass wir es so machen werden, wie Moritz sagt. Das klingt irgendwie sehr vernünftig.
Okay.
Alles, was ich sage, ist sehr vernünftig.
Meistens.
Amon Ra St. Brown, 2500 Yards. Let's go.
Ja, Moritz, die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau. Ja, das war es eigentlich schon, oder bei den Wide Receivern, oder ist euch sonst noch jemand da aufgefallen?
Ja gut, ich meine, wir sind ja
durch. Wir müssen uns dann überlegen, was mit Tom Kennedy passiert.
Ja, Tom Kennedy.
Tom Kennedy wird wieder aus Practice Squad gehen oder landet irgendwo anders und kommt nächstes Jahr in Preseason wieder zu uns.
Das war nur der Gag, weil er es halt immer irgendwie in den letzten Jahren geschafft hat,
aus Practice Squad zu kommen. Ja, Tom Kennedy ist wie Fußpilz, nur auf eine gute Art und Weise. Er kommt halt immer wieder.
So irgendwie, ja.
Okay. Tom Kennedy, der wird auf dem Practice Squad sein und wird ready sein, sobald sich irgendjemand verletzt, was wir natürlich nicht hoffen. Ronnie Bell, Jacoby Keane-James und Malik Taylor werden wahrscheinlich es nicht schaffen. Kommen wir mal zu den Running Backs. Und da war ich sehr, sehr froh in diesem Spiel, dass wir nicht ständig Greg Reynolds gesehen haben, sondern dass da so ein bisschen die Runs gesplittet wurden. Für mich hat sich natürlich Sione Vaki extrem vorgetan. Ein richtig gutes Spiel gemacht, hat 5 Carries für 50 Yards auch gehabt. Aber auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel. Und ich glaube, er etabliert sich da ganz klar als RB4, vor allem, weil er ja dementsprechend auch an anderer Position einsetzbar ist und im Special Teams. Also es ist ja so unser Schweizer Taschenmesser. Ich würde überhaupt keinen Sinn machen, ihn da irgendwie den Spieler oder nicht zu cutten oder sonst was. Der ist für mich gesetzt. Also ist das Rennen meiner Meinung nach gelaufen. Was meinst du, Christian?
Ich sehe es auch so. Also ich fand es gut, dass er wieder fit ist, dass er da echt ein gutes Spiel gemacht hat. Man darf ihn nicht vergessen, er hat noch einen Forced Fumble gehabt, ja, der zwar nicht recovered wurde, aber auch da hat man einfach gezeigt, dass er halt auch da gute Defensive Skills mitbringt als ehemaliger Cornerback. Und ich glaube auch, dass bei den Running Backs am wenigsten diskutiert wird. Es tut mir für Sailors ein bisschen leid, weil ich fand den eigentlich auch in den Spielen, wo ich ihn jetzt gesehen habe, hat er echt immer ganz gut Yards gemacht, gute Aktionen drin gehabt.
Es war nicht unsexy, was er aufs Feld gebracht hat.
Ja. Aber der Raum ist halt einfach voll. Und von daher die vier genannten nehmen wir mit und über alles andere müssen wir uns keine Gedanken machen.
Richtig. Außerdem Sione Vaki stellt dir dann auch dann direkt die Frage, Travis Hunter, who? Also für die, die es nicht wissen, Sione spielt ja, was war das, Safety kann er ja unter anderem spielen oder war es Outside Corner, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und Running Back und im Special Teams und für die, die den Draft vielleicht nicht so ganz verfolgt haben, die Jaguars haben den Spieler Travis Hunter getraftet, der sowohl ein extrem guter Wide Receiver wie auch Cornerback gewesen ist im College.
Genau, und entsprechend auch die Heisman Trophy gewonnen hat vor Ashton Chandy, der über 2000 Yards gerusht ist. Was ich immer noch eine absolute Frechheit finde, aber Travis Hunter ist bestimmt kein schlechter Spieler. Beide Positionen zu spielen ist unglaublich, unglaublich stark und schwierig. Dennoch auf der anderen Seite ein 2000 Yards Rusher, das ist für mich absolut. Das muss belohnt werden und Ashton Chanty war da absolute Bombe.
Das ist eine absolute Seltenheit. Es ist auch schade, dass Barkley nicht den Rekord hat brechen dürfen, leider.
Hm. Ach so.
Ja, stimmt, der wurde im letzten Spiel, als klar war, dass die Eagles nicht mehr auf Platz 1 kommen können in der NFC, haben sie ja draußen gelassen.
Stimmt. Richtig. Wäre schön gewesen, wenn er den hätte knacken können, auch wenn er für die Eagles spielt. Aber für ihn als Spieler hätte es mich gefreut.
Definitiv, ja. Ja, es ist mit den Auszeichen, mit den Trophäen immer so eine Sache.
Ja.
Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Abend.
Absolut. Richtig, ich wollte gerade sagen, apropos, es knackt, das ist mit den Tight Ends.
Die Tight Ends, ja.
Ja, da glaube ich, dass die Messe gelesen ist.
Ja.
Also die ersten beiden mit Sam LaPorta und Brock Wright sind eh safe. Und ich glaube, Shane Silstra ist derjenige, der als Dritter mitgenommen wird. Ich glaube, da ändert sich nichts.
Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Ich glaube, wer die Lions kennt, der kennt Brock Wright. Der ist ja auch mittlerweile irgendwie seit 5 Jahrhunderten bei uns auf dem Roster mit drauf. Und ich glaube, der wird auch die nächsten 500 Jahre bei uns bleiben.
Wir haben teuer Geld letztes Jahr für ihn bezahlt.
Richtig, weil er beinahe zu den Seahawks, was man nicht gegangen wäre, ne?
Hier San Francisco. Vor den Niners waren es, die ihn irgendwie haben wollte, aber.
Ja, gut, ich meine, der hätte auch hingehen können, hätte einen Fuß auf das Feld gesetzt und wenn ihm alle Knochen explodiert. Also besser bei uns ein bisschen überbezahlt, als da kaputt zu gehen.
Ja, nee, also Shane Silstra wird da. Zach Horton hat auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht, also hat mir auch gut gefallen, aber ich denke einfach, ja, Silstra hat jetzt gut, schon, kennt das Team, ist schon länger dabei und ich glaube auch einfach, dass er auf jeden Fall da die Nase vorne hat.
Horton hat halt den Vorteil, dass er auch Fullback spielen kann.
Das stimmt.
Also er ist halt ein bisschen flexibler einsetzbar, das ist so Jakob Johnson quasi, der halt mehr Fullback und weniger Passcatcher spielt. Aber
ist die Frage, ob Fullback überhaupt noch großartig eingesetzt wird, gerade wenn wir auch theoretische zwei Running Back Sets so laufen können, ja?
Nee, dann sicherlich nicht. Mhm. Das ist ja das, was auch so ein bisschen auf dem Zettel steht, dass man irgendwie Jahmyr Gibbs und David Montgomery zusammen aufs Feld spielen setzen möchte und halt, wie du sagst, diese Two Running Back Sets spielen wird. Bin ich auch mal gespannt. Bringt sicherlich viel spaßiges Potenzial mit, was da alles.
Ja.
Machbar sein wird.
Definitiv, definitiv. Deswegen, ja, mal gucken, mal gucken. Wenn ich mir auch tatsächlich auf gern mal auf Fullback sehen würde, wäre Ezekiel Turner. einfach weil der Mann so eine Energie hat. Ich glaube, der würde einfach seinen Blocker komplett abräumen. Mal gucken, ob da noch was. Ich meine, wir lassen ihn Kicks returnen. Warum nicht mal als Fullback einsetzen? Ne?
Du meinst Grant Stewart, oder?
Grant Stewart. Bin ich jetzt auf Ezekiel? Ich meine Grant Stewart. Könnte doch mal funktionieren. Also warum nicht?
Der kann, glaube ich, alles. Das ist das nächste Swiss Army Knife, was wir haben. Und vor allen Dingen bringt er auch immer eine 150-prozentige Energie mit all dem, was er macht.
Ja.
Ja, es wurde ja auch Dings schon eingesetzt als hier. Wie heißt er denn? Rodrigo.
Ja. Ach so,
Rodrigo hat auch schon Fullback gespielt oder zumindest noch Vorblocker für die Running Backs. Also da irgendein Linebacker, der halt gerne auch mal hittet, wieso nicht?
Hat sich nicht sogar Rodrigo letztes Jahr bei einem Fullback-Snap oder als Vorblocker-Snap die Verletzung zugezogen? War es nicht sogar
das war, weiß ich nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ist aber auch egal. Soll man den Fokus mal auf die O-Line setzen?
Da kommen wir jetzt hin.
Ja. Unser großes Sorgenkind.
Unser großes Sorgenkind. Ja, gehen wir von außen nach innen, würde ich sagen. Weil, ja, ich finde, gerade außen ist so ein bisschen ja, auch die Sorge groß. Vor allem mit, ja, Manu als, ja, unser großes Projekt, was nicht so ganz zu klappen scheint. Allerdings sehe ich da auch wenig, weder Jamarco Jones noch Mason Miller, die da jetzt irgendwie, oder Zach Johnson, die da irgendwie sich hervorgetan haben. Zach Johnson ist ja eher Guard, aber die Tackles, jetzt die Ersatz-Tackles, bin ich ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Hab ich ein großes Fragezeichen dahinter. Und du, als Moritz, als Offensive-Line-Spezialist?
Nur weil ich ein großer Junge bin, heißt das nicht, dass ich... ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, Manu fehlen noch ein paar lernende Snaps, bis der auf dem Stand ist, dass man sagen kann, er ist auf jeden Fall ein sicherer Backup. Man hat ja jetzt auch in dem Trainingscamp gelesen, dass das Decker wohl auch, glaube ich, mit ihm ziemlich nah gearbeitet hat und auch quasi an der Seitenlinie immer wieder Sachen mit ihm durchgegangen ist. Was ja auch so ein kleines bisschen dahin andeutet, dass Decker eventuell nächstes Jahr auch schon retired, was... Na, mal gesagt, es sei ihm gegönnt. Es ist keine allzu einfache Position, aber ja, also er kriegt auf jeden Fall von den großen Jungs viel mit. Ob es jetzt für einen direkten Start diese Saison reicht, weiß ich nicht. Frag mich vielleicht nochmal nach Woche 10, wenn er weiterhin hat trainieren können, wenn er eventuell einzelne Snaps hat mitnehmen können. Ich mache mir tatsächlich zwischen Decker und Manu nicht zwingend die Sorgen. Mhm. Bei mir ist mehr der Weg nach die Interior irgendwie noch nicht so ganz das, was mir so gefällt, auch wenn wir auf einem wirklich guten Weg sind, was die O-Line sind. Also im Vergleich zu Ende Juli hat sich da auf jeden Fall schon einiges getan und einiges ins Positive nach oben entwickelt.
Ja, aber findest du nicht, also, oder Christian, findest du nicht, also dass wir es so ein bisschen verpasst haben? Manu war das, wie gesagt, das Projekt, in den hat man Hoffnung gesteckt, aber jetzt bist du, Skipper ist gut, aber jetzt so dieser richtige Swing-Tackle, den du eigentlich mal so brauchst, um hinten dran zu sagen, okay, wenn da jetzt was passiert, den schmeiß ich rein, der ist solide, quasi eine Art Graham Glasgow für Outside, den haben wir nicht, ne?
Ja, bin ich bei dir. Also ich sehe es da auch so sollte sich einer von den beiden verletzen oder längere Zeit ausfallen, dann wird es echt schwierig, weil hinten dran, wenn du teilweise auch Skipper gesehen hast, als sechster O-Line-Spieler gerne, auch als Eligible-Spieler, aber nicht irgendwie als Left-Tackle. Also ja, Manu ist einfach, hat viel dazugelernt, aber auch da habe ich so den einen oder anderen Snap gesehen, wo er geschlagen wurde, wo, weiß ich, schlechtes Handplacement, zu langsam irgendwie die Hände kamen und so Geschichten. Da fehlt halt einfach noch so diese Situational Awareness, würde ich mal nennen. Was muss ich wie machen? Das sind natürlich Sachen, die jemand, der ewig und drei Tage so eine Position spielt, quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat und da halt weiß, was wann passiert. Bei ihm merkst du halt einfach, dass da ja wenig da ist, viel gelernt werden muss und das braucht einfach seine Zeit. Aber ich bin da bei dir. Ich sehe das auch, wenn sich da einer verletzt, echt nicht so gut.
Ja. Es könnte hart werden. Es könnte wirklich sehr, sehr hart werden. Wir gehen, also ich gehe mal davon aus, dass Decker genauso eine Maschine ist wie letztes Jahr. Mhm. Ich weiß halt nicht, ich hatte letztes Jahr in Woche 6 oder 7, es war relativ früh in der Saison, am ersten Drittel, hatte ich aber bei Decker schon oft den Eindruck gehabt, großer Mann, sehr, sehr müde. Weil man hat dann auch irgendwann gesehen, dass der, also das war auch nicht gegen Ende des Spiels, das war schon gegen Mitte des Spiels, wo dann halt einfach auch dem Mann so ein bisschen die Energie verlassen hat. Und dass ich da jetzt was Böses von ihm will, aber bei ihm wird es halt interessant. Er war ja letztes Jahr verletzt, deshalb ist er hier momentan auch noch außen vor. Und wenn er, denke ich, da wieder erstärkt wieder rauskommt, dann sollte da nochmal gut was laufen. Ja, bei den Backups müssen wir halt sehen, aber man muss es auch mal so sehen, wenn die Backups so gut wären, dass sie starten könnten, dann wären sie definitiv nicht bei uns auf dem Team.
Ja, das stimmt, aber es gibt ja schon so ein paar Teams, die so einen recht guten, soliden Backup auch haben, der dann auch vielleicht mal, ja, wo man weiß, okay, kann man sich entsprechend drauf verlassen. Haben wir jetzt so in, sag ich mal, in der Richtung nicht. Deswegen, ja.
Wir sind aber auch noch von den letzten Jahren verwöhnt gewesen. Mit einer wirklich, ich würde mal fast behaupten, fast unerschütterbaren O-Line. Aber das hat sich ja jetzt so Stückchen für Stückchen ja da alles ein bisschen verabschiedet. Wir sind halt jetzt in unbekannte Gefilde unterwegs, eben mit der Situation Ragnow weg. Center-Frage ist ungeklärt und dann Guards sind teilweise beide weg. Tackle ist ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Das kennt man als Lion eigentlich gar nicht. Als Lions, ja. Na, und ich würde da einfach mal guten Dinge harren, die da kommen. Ja, und in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr eventuell nochmal einen passenden Tackle getroffen kriegen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Penny Sewell. Wichtig ist, unsere Tackles müssen auch Tight End spielen können.
Weißt du, aber sollten wir Penny Sewell draften können an der Position, dann wird die kommende Saison nicht ganz so knusprig. Also.
Ja. Naja, okay, Tackles, wir schauen uns das an und drücken natürlich die Daumen, dass da alle gesund bleiben, weil dann, klar, die zwei Starting-Tackles, das ist à la Bonheur, was wir da auffahren können. Die Interior Offensive Line, Moritz, da sagst du, da hast du sogar noch mehr Bauchschmerzen.
Hatte mir ein bisschen mehr die O-Line gerade gegen die Falcons angeguckt gehabt. Da hatten wir ja auch ein paar Snaps mit Tate Rutledge mit drin bekommen gehabt. Tate hat gut gespielt, aber irgendwie wirkte das alles noch ein bisschen unrund. Ich meine, man muss dazu sagen, er hat ja vorher, glaube ich, auch immer mit den mit dem First Stringern gespielt gehabt. dann war es ja da jetzt mit Second- und Third-Stringern teilweise. Ich meine, in dem Spiel ist doch auch Cologne ausgefallen. Das muss man alles so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das sah aber noch nicht so hundertprozentig rund aus. Und ich mache mir halt immer noch so ein bisschen Sorgen über den Left Guard und über Center. Das ist eher so was, wo ich sage, da juckt es mir irgendwie in der Bauchgegend. Ich kann den Daumen nicht ganz drauflegen. Ne? Das Problem ist halt, wir haben diese Ola noch nicht in ihrer Komplettheit gesehen. Wir können mit Gewissheit sagen, dass Taylor Decker und Penei Sewell als Tackle jeweils gut arbeiten werden. Wir wissen aber nicht, was der Interior uns bringt und wie diese Einheit zusammenarbeitet. Ja, es kann natürlich, wenn es ideal läuft, macht Glasgow genauso einen geilen Job wie Ragnow. Und wir merken fast keinen Unterschied bei den Guards zu letzten Jahr. Ja. Aber wenn auch nur ein bisschen was an der Chemie nicht stimmt, wenn auch nur ein bisschen mehr Druck über die Innenseite kommt, was halt absolut tödlich für Goff ist, dann haben wir ein Problem. Und dann müssen wir wirklich gucken, wo das Ganze hingeht. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn jetzt Mahogany auf der linken Seite startet oder halt eben Awoshika, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wen sie da eventuell vorziehen werden, dann habe ich da halt zwischen Glasgow und Decker eine Lochsorge. Mhm. Ne? Mit Rutledge, der wird sich reinfinden, der wird das hinkriegen. Aber auch da werden wir wahrscheinlich bis Oktober warten, bis wir sauberes O-Line-Game von der Lions-Line insgesamt kriegen werden.
Siehst du das auch so, Christian?
Ich weiß, die Interior, also ich glaube, die ersten fünf haben gegen die Lions gegen die Dolphins in den Joint Practice wohl einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also das scheint ganz gut zu klicken. Ich finde auch die Idee, wie es halt damals bei Ragnow war, Rutledge jetzt erstmal auf Right Guard spielen zu lassen, dass er sich mal ein Jahr in der NFL zurechtfinden kann, auf einer Position, die natürlich auch wichtig ist, aber jetzt nicht ganz so komplex wie Center ist, ihn dort spielen zu lassen, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Glasgow ist ein solider Center, wird nie an das Potenzial und an die Wirkung von Ragnow drankommen. Das müssen wir uns eingestehen. Mhm. Und Mahogany ist in meinen Augen auf Left Guard gesetzt. Ja. Also auch da sah er wohl sehr gut aus, was man so gelesen hat. Bei Awoshika war es ein Auf und Ab. Er wird sicherlich irgendwo mitgenommen werden. Sagt, jetzt haben sie ja noch Muti, glaube ich, auch wieder, der fit ist. Frazier kommt irgendwann. Also wir haben einfach mehr Personal, wo ich dann auch, den ich mehr zutraue. Eguakan hat jetzt gegen die Dolphins auch ein wohl ganz vernünftiges Spiel gemacht. Der sah gegen die Falcons nicht so gut aus. Aber ich habe eher, wie du es vorhin schon sagtest, bei den Tackles eher größere Bedenken als Interior. Mhm. Aber auch wie Moritz richtig sagt, wenn da natürlich vieles irgendwo nicht funktioniert und Goff da Druck kriegt, dann wird es schwierig. Dann fehlt ihm die Zeit, dann wird er einfach, wie wir es ja auch schon ab und an mal gesehen haben, gestresst und das ist nicht gut. Dann fehlt ihm die Präzision. Aber ich glaube, in die ersten fünf sollten wir da relativ gut durchkommen. Wir sind letztes Jahr mit der O-Line sehr gut durchgekommen. Dann ist es solide. Das ist, wie gesagt, nicht das Niveau, was wir bisher hatten. Und nicht eine Unit, die irgendwie Top 5 O-Line ist. Das definitiv nicht. Aber fällt da jemand aus, dann wird's hart.
Ja. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen glaube ich, Pass Protection, das wird, glaube ich, das Problem sein. Wie Moritz sagt, dass man da die Abstimmung findet, wobei ich glaube, dass Mahogany und Rutledge da zwei Spieler sind, also Mahogany hat es schon gezeigt letztes Jahr teilweise und Rutledge hat man jetzt auch gehört, saugt auch alles auf wie ein Schwamm. Ich glaube, dass die beiden da Quick Learner sind, wenn sie Starter sind. Wir haben ein kleines technisches Problem, deswegen machen wir mal gerade kurze Pause. Ja, und da hatten wir leider eine kleine technische Störung bei Moritz. Ja, wie Christian sagte, scheinbar hat in der Eifel der Blitz eingeschlagen irgendwo. Irgendwas ist passiert. Er hat auf jeden Fall, der Anbieter hat eine Störung gemeldet. Und das Handynetz ist auch nicht ausreichend, leider. Von daher, ja, werden wir zwei Christians jetzt nach Hause schaukeln müssen. Aber wir kriegen das hin. Ich war bei der O-Line stehen geblieben. Genau, Passblocking, glaube ich, wird etwas, vielleicht am Anfang ein bisschen holprig sein. Wo ich mir wenig Sorgen mache, tatsächlich, ist das Run-Blocking. Weil da sind es eigentlich beides Prototypen dafür. Mhm. Absolut, ja, absolute Maschinen in der Hinsicht. Und die erinnern mich, vielleicht der ein oder andere Ältere da draußen kennt noch den Film The Mighty Ducks. Und da gab es im zweiten Teil die Bash Brothers. Das war Fulton Reed und Dean Portman, die immer extrem hart alle weggeblockt haben. Und das wird mein Spitzname für die beiden sein. Im Run-Blocking sind es die Bash Brothers. Und das predikte ich jetzt einfach mal, vielleicht der nächste Hot Take. Die beiden werden unglaublich gutes Run-Blocking für uns liefern. Mal sehen.
Gut, ja, das hat schon so ein bisschen anfänglich gesagt. Das ist halt eher so die Mauler, die Dirtbacks sind.
Genau, genau.
Die da Platz machen für Jahmyr Gibbs und David Montgomery, damit die sich voll entfalten können und wieder so eine hervorragende Saison spielen wie die zurückliegende. Wäre schön.
Das wäre schön, ja. Dann kommen wir zur Defense und ich traue mich ja eigentlich gar nicht zu sagen. Da hat man ja eher weniger Sorgen. Also wenn man überlegt, letztes Jahr war das absolute Sorgenkind mit unglaublich vielen Verletzten. Aber wenn ich mir jetzt die Defense so anschaue, da tun sich einige Spieler richtig stark hervor. Man bekommt es ja auch aus dem Trainingcamp mit. Defense dominiert in den meisten Drills und Situationen. Und kommen wir zu den Defensive Ends. Besetzt ist klar Hutchinson mit Davenport. Schade an der Stelle, dass sich Hassanin entsprechend verletzt hat. Aber die Defensive Ends haben dieses Spiel, ein sehr gutes Spiel gemacht, allen voran Al-Qadin Muhammad, der wirklich sehr oft da im Backfield zu sehen war, sehr disruptiv agiert hat. Auch Nate Lynn und Isaac Ukwu, der auch einen Sack hatte, erst einen Sack hatte, der ihm dann weggenommen wurde und dann hat er direkt danach einen Force-Down-Sack gemacht. Also richtig stark. Ja. Schön zu sehen. Also gefällt mir richtig gut.
Sehe ich genauso. Also ich sehe auf Edge natürlich die Verletzungsanfälligkeit von Davenport ist und bleibt ein Thema. Das muss man dann halt schlicht und einfach sehen, wie es das in der Saison entwickelt. Aber auch da hat ja jeder letztes Jahr schon gesehen, in den zweieinhalb Spielen, die er gemacht hat, war auch letztes Jahr einfach schon super stark in den Jahren, wo er halt durchspielen konnte oder halt zumindest mal irgendwie zweistellige Spiele aufs Board gebracht hat, ist der Mann einfach auch eine Maschine. Und ich glaube zusammen, also diese D-Line mit Hutch außen, Davenport außen, DJ Reader in der Mitte und weiß nicht, Tyreek Williams oder wenn dann halt Ally McNeil wieder fit ist, ja. Das ist schon sehr, sehr gut, was wir da dieses Jahr aufstellen können, solange die Leute natürlich fit sind. Aber die hatten ja gegen die Falcons anfangs gespielt, also gerade Reader und Tyreek Williams und das war schon ordentlich, das war schon sehr stark, was sie gespielt haben. Und mein Moritz hatte hier ja auch bei uns in der Gruppe was zu Broderick Martin geschrieben. die Defensive Tackles bei uns sind halt nicht irgendwie als Pass Rusher vorgesehen. Die sind halt Runstopper, ja, von vorne Druck generieren, aber halt eigentlich nicht zum Quarterback kommen. Und auch wenn Broderick Martin sich wohl von Spiel zu Spiel gesteigert hat, er hatte jetzt auch wieder einfach ein paar dumme Flaggen dabei, das muss man halt auch sagen. Das sind halt auch so No-Gos eigentlich. Es waren eh in dem Spiel viel zu viel Flaggen auf beiden Seiten zu sehen. Wurde ja auch angesprochen, dass das halt einfach so nicht geht. Ja. Aber wir haben noch Roy Lopez für die Defensive Tackle-Position. Wie gesagt, die anderen beiden genannten, Allen McNeil kommt irgendwann zurück. Pat O'Connor, Swiss Army Knife in der D-Line.
Richtig, ja.
Nate Lynn, den du schon erwähnt hast, der letztes Jahr ja schon auf dem Roster war, sich dann verletzt hat, auch ein gutes Training Camp hatte, jetzt aber einfach auch an diese Leistung angeknüpft hat. Also ich mache mir da zurzeit wenig Sorgen.
Nee, genau. Du hast schön zusammengefasst, auch schön auf die Inner Defensive Line jetzt übergegangen. Also wie gesagt, ne, also jetzt mit DJ Reader und Tynik Williams innen als Starter da überhaupt kein Problem. Dann weißt du, Liam McNeil kommt zurück. Da hast du eine super Rotation. Roy Lopez ist so der Spieler in der D-Line, den ich mir halt in der O-Line wünschen würde. Natürlich ist es einfacher in der D-Line, aber Roy Lopez ist richtig, richtig starker, zuverlässiger Spieler. Mekhi Wingo ist jetzt wieder aktiviert worden. Ist ja auch sehr disruptiv an der Stelle. Und ja, es ist das, was du sagst. Broderick Martin, wenn er ein bisschen solider noch im Run-Stopping wäre und die Gaps besser schließen würde, dann wär's keine Frage, aber die B-Note, er glänzt in der B-Note, aber wenn die A-Note nicht stimmt, dann passt es halt nun mal nicht, aber
das fasst treffend zusammen bei ihm.
Ja, das ist leider so, aber da machen wir uns wenig Sorgen, und wo wir uns auch wenig Sorgen machen müssen, ist die Leute dahinter, ne? Linebacker, ich sag mal, da hast du sowieso deine drei, die gesetzt sind. Und wenn ich mir dann anschaue, jetzt Grant Stewart, der ja wirklich, also so ein absoluter als Liebling hervorkommt jetzt in der ganzen Preseason, weil der spielt wirklich wie verrückt, so viel Energie, aber auch mit so einem Instinkt, den er hat. Und er macht Kick-Returns, ist so unglaublich schnell. Er hatte jetzt so ein paar Szenen, wo er dann nicht mehr das Tackle setzen konnte, weil er nicht mehr hinterherkam. Aber das waren dann oftmals auch Wide Receiver, denen er hinterhergelaufen ist. Also die haben mal locker 30 Kilo weniger als der. Und er ist trotzdem da noch fast am Tackle dran dann im Vollsprint. Also der Mann ist Weltklasse.
Das war ja auch jetzt gegen die Dolphins dieses eine Play von Al-Qaeddine Muhammad, wo er dem Running Back hinterherläuft, der eigentlich zum Touchdown durch war. Da muss man sich auch geben als Defensive End, der sicherlich 20, 30 Kilo mehr auf den Rippen hat als ein Running Back, den eingeholt hat und dann noch das Tackle gemacht hat. Also das war ganz stark, aber ich sehe es genauso wie du. Also der Linebacker-Room kriegt in meinen Augen auch viel zu wenig positive Erwähnung. Auch generell wird über die Linebacker, egal was man sich so podcastmäßig anhört, auch viel zu wenig gesprochen, obwohl es eine der komplexesten Positionen auf dem Feld ist, weil du musst halt immer sehen, muss ich vor zum Run blocken, muss ich im Zweifelsfall irgendwie blitzen, muss ich Pass protecten. Und dann halt auch immer gegen große Jungs, also haben ja in der Regel die Titans, die sie sich schnappen müssen. Das ist schon wirklich sehr komplex. Als Defensive End rennst du halt vor und schaust, dass du irgendwie durchkommst. Musst du gutes Spending haben und den Quarterback halt pressuren oder umhauen. Aber also Linebacker mache ich mir auch wenig Sorgen. Vor allen Dingen auch da, Malcolm Rodriguez kommt irgendwann wieder zurück, der bisher immer ein solider vierter Mann war, den du auch überall reinwerfen konntest, der halt auch mit einem mit einem Effort spielt, mit, das ist so dieser Inbegriff, auch weil du gerade Grant Stewart sagtest, das sind diese gritty Personen, die einfach ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe dem letzten Jahr nochmal Hard Knocks angeguckt. Ich habe irgendwie gestern mit Steffi geschrieben. Da habe auch gemeint, ich habe inzwischen so, ich hänge an der Nadel. Es gibt noch keinen Content und es gibt noch keine Regular Season. Man muss sich nochmal andere Sachen reingucken. Und allein dieses, was magst du an der am Trainingscamp? People. Und das trifft halt. Ja, Grant Stewart war im College Leichtathlet, der war 400 Meter Läufer. Die Leute haben eine Pferdelunge, die sind schnell und ausdauernd und das siehst du bei ihm halt auch und er ist sich für nichts zu schade. Ja. Das ist halt auch wieder das, was ihn absolut auszeichnet.
Ja, absolut. Also da muss ich sagen, toi toi toi, gefällt es mir absolut. Alex Anzalone hatte.
Dann haben wir noch Nowaski, haben noch irgendwie Pittman, haben noch Cunningham.
Ezekiel also, Turner.
Da sind auch wirklich.
Genau.
Da sind echt gute Leute hinten dran, für die es halt echt schwer wird, aufs Roster zu kommen oder in einen 53-Mann-Kader. Aber das spricht halt einfach für die Top 3, Top 4, die wir haben.
Ja, absolut, absolut. Also die Top 3, wie gesagt, das ist für mich gesetzt. Und Alex Anzalone, das ist ja nochmal diese Personalie. Er hätte wahrscheinlich gerne einen Vertrag verlängert bekommen. Er kriegt jetzt ein bisschen mehr dieses Jahr. Könnte vielleicht auch das letzte Jahr sein von ihm. Dann wird vielleicht Jack Campbell da das Kapitänsruder übernehmen. Und dann sehe ich da aber auch hinten dran extrem viel Potenzial, um das Ganze auch um Jack Campbell aufzubauen. Von daher, ja, ist es leider so einer der, er wird immer ein Anker sein, der das Ganze mit aufgebaut hat, aber ich glaube nicht, dass wir ihn noch allzu lange bei uns sehen werden. Deswegen, er ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten,
ja,
das muss man ja auch sagen.
Bleibt zu befürchten, definitiv, aber er hat halt in den letzten, ich weiß gar nicht, kam der mit Dan Campbell?
Er kam mit Dan Campbell, war vorher, genau, er war bei den Saints und kam dann 21 Saints. Mit Dan Campbell, genau.
Er spielt auch schon das fünfte Jahr hier, hat jetzt sein drittes Jahr nach zweimal Einjahresverträgen. Er hat sich halt auch zu einem absoluten Anker da hinten entwickelt. Er war vorher sicherlich auch schon ein sehr guter Spieler. Das ist diese herausragende Draft-Class von den Saints, wo er auch mit dabei war. Und wie gesagt, Linebacker, mache ich mir keine Sorgen.
Nee. Kommen wir mal zu einem, sag ich mal, ja, Sorgenkind, einem großen Sorgenkind letztes Jahr auch in der entsprechend in der Defense die Cornerbacks. Fand ich in dem Spiel bei den Lions gegen die Dolphins jetzt schon. Eric Hallett und Nick Whiteside haben das stark gemacht. Gerade zu Beginn in der ersten Halbzeit gab es einige gute Pass-Breakups, wo man richtig gutes Timing auch hatte. Ansonsten du hast natürlich die Khalil Dorsey ist jetzt wieder aktiviert worden. Der ist auch nochmal in der Verlosung drin und hat sehr, sehr gute Chancen, da einen Roster-Spot zu kriegen. Ansonsten Terrion Arnold, Amik Robertson, DJ Reed, das sind wohl deine Starter. Und dann ich weiß gar nicht, Rocky Sin hat ja auch gespielt und der macht ja auch, also jetzt vielleicht nicht ganz so auffällig wie in dem Spiel davor, aber auch wieder ein gutes Spiel gemacht und ich sag mal ein Veteran, der entsprechend stark, also auch stark auftritt in der Offseason.
Okay, Sin, Avonte Maddox, darf man auch nicht vergessen, den sie ja von dem amtierenden Super Bowl Champion geholt haben, der von den Eagles kam. Wo man bei beiden auch nicht sagen kann, spielen sie Cornerback, spielen sie Safety, auch da sind sie halt super versatil einsetzbar. Umgekehrt, Cornerbacks kann man nie genug haben, weil das halt die verletzungsanfälligste Position ist, die gespielt werden kann. Und ja, dadurch, dass hier unser Zweitrunden-Pick von letztem Jahr halt jetzt auch wieder Season-Ending-Verletzung hat, ist natürlich bitter. Aber wir haben letztes Jahr auch gesehen, man kriegt das auch irgendwo hin. Und wie gesagt, bei den ersten drei mit Robertson, mit Arnold, mit Reed, da haben wir gleich auch ein sehr, sehr starkes Cornerback-Duo, Trio, nicht Duo, sondern Trio. Und packt dann noch die beiden Safeties dazu. Das beste Safety-Duo der Liga. Dann, aber gut, auch da dürfen halt keine Verletzungen reinkommen.
Ja, also bei den Safeties sehe ich es nochmal ein Stück besser als bei den Corners, wenn man das mal so die Secondary trennen will, weil ich da, ja, ne, klar, mit Brent und Joseph das Ganze sehr, sehr klar, stark sehe. Brent, der dann aber auch immer noch die Möglichkeit hat, ja auch mal einen Nickel zu spielen. Das ist das, was die Lions ja an jedem Spieler schätzen, wenn er so ein bisschen multifunktional einsetzbar ist. Dann hast du gesagt, ja, Avonte Maddox, der wird es ja wahrscheinlich spielen. Und dann haben wir ja noch Ian Kennelly. Ich glaube, für den ist es auch ein absoluter Traum im Moment, den er so spielt. Ne?
Tesla 2.0
Story. Genau. Auch da reingekommen.
Oder noch besser eigentlich, weil undrafted.
Genau, undrafted, war bei Grand Valley und ist in Michigan zur Highschool gegangen, ist in Michigan geboren. Ja, und hat dann überraschend ja einiges mehr an Einsatzzeit bekommen als Lawrence Strickland. Und hat er super oft auch als Single High Safety da hinten einfach rumgestanden. Ja. Also richtig geile Story.
Haben sie auch beim Lions TV öfter mal erwähnt gehabt, der steht da alleine. Irgendwie vor 2-3 Jahren war er noch auf der Tribüne, hat sich Spiele angeschaut.
Ja.
Und jetzt steht er auf dem Feld, Single High. Kann mal gucken, was so vor ihm passiert.
Das hätte er sich überhaupt gar nicht.
Ja, er hat wohl sehr gute körperliche Voraussetzungen. Er ist, glaube ich, relativ 6'2 oder so. Das ist relativ groß für einen Safety. Mhm. Auch gute Awareness für, wie gesagt, die Spielzüge und so weiter. Also auch da, ja, Glücksgriff. Ich meine, er war, glaube ich, beim Lions, wie heißen die, Pro Day, Practice Day oder so, wo er gespielt hat und die sich auch gewundert haben, wer ist eigentlich der Kerl? Dann haben sie sich mal ein bisschen Tape angeguckt und dann haben sie gesagt, okay, den können wir auf jeden Fall mal nach dem Draft uns noch aufs, ja, zu den Rookies packen und schauen, wie er sich entwickelt. Und die Entwicklung ist scheinbar eine sehr gute.
Ja, er hatte jetzt nicht irgendwie so das große Play, was so rausgestochen hat, aber er hatte auch keine dicken Schnatzer oder sowas drin.
Ja, und die Pass-Breakups gegen die Dolphins, also es waren sicherlich 2-3 Situationen dabei, wo du auch eine Interception eigentlich haben musst. Also gerade irgendwie im, ich glaube, vierten Viertel war es, linke Seite von uns, wo der Cornerback vor den Receiver kommt und den Ball eigentlich nur noch runterpflücken muss und er gleitet ihm so ein bisschen durch die Hände durch.
Ja, das stimmt.
Weil er hätten so ein kurzes Feld gehabt, definitiv nochmal eine deutlich bessere Feldposition. Aber gut, ist wie es ist. Allein 9 Pass-Breakups in einem Preseason-Game ist schon eine sehr gute Hausnummer.
Definitiv. Ian Kennelly hatte, glaube ich, 2 Tackles insgesamt. Coverage Grade hatte er nicht so besonders, aber die Tackle Grade war bei einer 77. Das ist solide bei PFF. Und ich glaube, das legen die Lions auch Wert drauf, dass zumindest diese grundlegenden Techniken dann entsprechend auch sauber sind. Ich meine, wir hatten Jahre, wo wir gesagt haben, wir sind immer im Play, aber können wir nicht einfach mal richtig tackeln? Das hat sich extrem verbessert bei uns. Ja.
Ja, ich sag mal, wenn man so ein Fazit über die Defense generell bringen möchte, sagen kann, dann ja, habe ich schon das Gefühl, das kann eine echt gute Defense dieses Jahr werden. Also die Coverage von den Cornerbacks fand ich auch ziemlich gut bisher. Bei TA sagen sie ja auch, er hat sich enorm weiterentwickelt. DJ Reed ist einer der besten Cover-Corner. Wenn die fit bleiben und vorne vor allen Dingen halt auch der Druck ankommt, dann bieten sich da viele, viele Möglichkeiten. Und deshalb, ich glaube, wir werden dieses Jahr eher das ein oder andere Spiel über die Defense gewinnen, über eine sehr, sehr gute Defense-Leistung, als über eine überragende Offense, wie wir sie letztes Jahr hatten.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, ja, natürlich, der Abgang der beiden Koordinator tut weh, der Abgang von Frank Regno tut unglaublich weh. Auch Kevin Seidler, klar, das ganze Thema O-Line haben wir angesprochen, ist so ein bisschen das große Fragezeichen der Offense, was wir in der Defense ja nicht so haben. Aber die Defense an sich jetzt nochmal mit Hutchinson und kann ein Davenport, reicht mir schon, wenn der ja mal irgendwie 8-9 Spiele fit bleibt, ne? Und dann kann der da ja unglaublich gut weiterhelfen. Ich finde bei Terrion Arnold auch in der letzten Saison, es wurde von keinem so viel Man verlangt wie von ihm. Also keiner wurde in so viele schwierige Positionen gesteckt. Und natürlich waren da Penalties dabei. Natürlich wurde er manchmal geschlagen. Aber er war immer irgendwo auch in dem Play drin. So, und das hat für mich das gezeigt, dass er das absolut kann. Und jetzt mit DJ Reed auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir uns gegenüber Davis auch noch mal ein Stück verbessert. Sodass ich da wirklich denke, da haben wir eine richtig gute, wenn sie denn, fingers crossed, gesund bleibt, eine richtig gute Defense, die es dann der Offense auch leichter macht. Letztes Jahr wurde viel zu oft aus dem Rhythmus gebracht, musste vielleicht viel zu oft aufs Feld, weil zu schnell gescored wurde. Eine gute Defense kann dir schon sehr, sehr viel bringen, auch wenn du mal ein 3-and-out gehst, dass deine Defense das genauso forciert. Und es war ja letzte Saison oft, wir mussten scoren und ansonsten wusstest du, das Spiel gleitet dir aus der Hand und du hast gescored. Und dieses Jahr hoffe ich einfach mal, dass man auch sagen kann, okay, 3-and-out, gar nicht so schlimm, wir können uns auf eine Defense verlassen. Und das sehe ich genau wie du.
Ja, das hast du ja zum Beispiel beim Spiel gegen die Bills gesehen. Das war dann halt, da waren wir gleich relativ schnell irgendwie 2 Touchdowns im Rückstand und das war dann halt ein Hinterhergerenne. Und dann geht halt nichts mehr. Und dasselbe halt dann leider auch im Divisional Game. Ja. Das war halt auch, hätte anders laufen können. Das war ein Spielzug, der uns eigentlich das Genick gebrochen hat. Wenn wir da irgendwie mit 14-3 in Führung gehen, dann sieht es leider ganz anders aus. Aber ist halt nicht passiert. Man braucht jetzt auch nicht hätte, wäre, wenn hinterherhängen, sondern es war so. Und ja, ich habe in die Defense dieses Jahr einfach mehr Vertrauen, weil ich glaube halt auch mit Calvin Shepard hast du halt auch jemanden aus dem eigenen Haus, der jetzt auch seit, ich glaube auch im 5. Jahr dabei ist, der halt auch viel unter AG gelernt hat und mitgenommen hat, scheinbar noch detailversessener ist als AG und ja, ich bin da sehr positiv gestimmt, was die Defense angeht.
Ja, nee, ich auch. Deswegen, ich bin auch, um das vielleicht noch abzuschließen, bei dem Spiel fand ich sehr, sehr positiv. Ich finde, bis auf jetzt bei Quarterback, bis Hendon Hooker und vielleicht Manu, war das sehr, sehr positiv von den Leuten, was man gesehen hat. Sehr, sehr positive Entwicklung. Gibt doch nichts Schöneres, als sich zwischen guten Spielern entscheiden zu müssen. Und das sehe ich dieses Jahr bei uns richtig, richtig positiv. Das Ergebnis ist völlig Wumpe, sondern es kommt darauf an, wie haben sich Spieler da geschlagen und Top-Entwicklung.
Ja, das wird das klassische Luxusproblem am Ende des Tages sein, wer Roster macht oder nicht. Ich hatte jetzt hier gerade noch einen Bericht von Justin Rogers gelesen, der auch sagt, eigentlich sind 43 Spots weg, 10 Spots sind noch in der Schwebe, wer es am Ende machen wird. Und wie du sagst, das ist eine sehr gute Entwicklung, wenn man da einfach genau dieses Luxusproblem hat. Vor allen Dingen, was halt auch nochmal, was ja auch alle Spieler gesagt haben, ist halt einfach, wenn du so eine gute Defense hast, dann wirkt sich das halt auch die Offense und umgekehrt aus. Es ist halt dieses Iron sharpens Iron, wie sie es immer so schön sagen. Wenn du halt gute Spieler gegeneinander spielen lässt, die heben sich halt gegenseitig einfach noch ein bisschen höher und machen sich halt noch besser. Und so sieht es zumindest derzeit aus.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das gerne. Roundup dieses Spiels und des Rosters. Du weißt, bei mir gibt es immer eine kleine Abschlussfrage. Und die hätte jetzt dann natürlich der Moritz mit dir zusammen antworten müssen, aber der ist nicht da, deswegen musst du es alleine machen. Und die hat ja nicht immer was mit den Lions zu tun. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, denn es war jetzt vor kurzem die News gekommen, dass die Indianapolis Colts Daniel Jones als klaren Starter ausgemacht haben. Und meine Frage an dich: Wie schlecht oder muss eigentlich Anthony Richardson performt haben, dass Daniel Jones der klare Starter ist? Oder beziehungsweise, nein, natürlich ist die Frage, findest du die Entscheidung richtig oder würdest du sagen, ey, Daniel Jones, wissen wir, was wir bekommen. Anthony Richardson ist halt noch super jung, der ist erst 22, ne? Also deswegen, ja, schmeiß den halt rein und versuch es mit ihm.
Ich glaube, das große Problem bei Richardson war und ist einfach immer noch, der hat ein Jahr College gespielt und dann ist er gedraftet worden und wurde dort auch direkt an QB1 gepackt, weil halt, ja, super athletische Vorzüge, riesen Arm, kann scramblen wie blöd, ist da halt einfach, keine Ahnung, Josh Allen 2.0, und man darf auch nicht vergessen, auch ein Josh Allen war in den ersten Jahren nicht so das, was er heute da ist. Man muss den Leuten Zeit zum Entwickeln geben. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn ein Quarterback 3, 4, 5 Jahre im College gespielt hat, dann hat er auch viel mehr gesehen. Und die Hauptaufgabe eines Quarterbacks ist in meinen Augen auch immer noch, den Ball zu werfen, den Ball zu verteilen und nicht wild übers Feld zu scramblen. Ob jetzt designed oder nicht designed. Es ist natürlich ein Vorzug, gibt ja andere Optionen, andere Möglichkeiten, alles super. Aber am Ende des Tages brauche ich doch jemanden, der den Ball akkurat und sicher werfen kann und seinen Receivern bringt. Ja. Und wenn ich das von vornherein nicht sehe und nicht habe, dann werden inzwischen Spieler halt gehypt, die möglicherweise noch relativ einfache Offenses gespielt haben mit einfachen Konzepten. Und das funktioniert halt in der NFL nicht, da ist alles hochkomplex mit Motions, mit Shifts, mit was weiß ich, allem Möglichen. Es ist alles schneller und das war wieder dieses typische, oh geil, wir haben jetzt hier jemanden an Nummer 4 gedraftet, den schmeißen wir jetzt rein, der muss ja irgendwie der Messias für uns sein und hat sich natürlich auch, das Scramblen birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass sich ein Quarterback verletzt. Das ist bei ihm halt jetzt auch andauernd passiert, ob jetzt im Trainingscamp oder halt in den beiden Saisons vorher, wo er dann auch längere Zeit ausfällt, statt jemanden entsprechend zu entwickeln. Bestes Beispiel, Trey Lance, wenn du den bei den Chargers gesehen hast, hast du gesehen, ja, das ist jetzt plötzlich jemand, der ist ein gestandener Quarterback, der natürlich auch wenig Spiele hatte, aber der akkurat den Ball verteilt hat, der sich auch gut aus der Pocket mal bewegen kann, wenn es sein muss. Aber du musst den Leuten halt einfach Zeit geben. Auf anderen Positionen ist es nicht notwendig. Aber gerade halt auf der schwierigsten und komplexesten Position, ja, wird halt einfach viel zu viel von den Jungs erwartet. Und selbst ein CJ Stroud, der eine super erste Saison gespielt hat, hat halt in der zweiten Saison nicht mehr das zeigen können. Es sind immer viele, viele Dinge, die da mit reinspielen. Aber er hat zumindest mal gezeigt. Bryce Young, erste Saison ziemlich mau, zweite Saison gebancht worden, kam wieder und plötzlich hat man was gesehen. Und der hat jetzt nicht diese körperlichen Voraussetzungen, aber diese Draft Class von vor 2 Jahren, ja, ist sicherlich ein bisschen zu hinterfragen. Ob man sich Daniel Jones, okay, du kannst mit ihm halt ein ähnliches Konzept spielen wie mit Richardson, das muss man halt sagen. Und das war sicherlich auch mit einer der Gründe, warum sie den geholt haben, damit du auch jemanden hast, der halt laufen kann, wobei er sicherlich nicht in den Sphären scramblen kann wie ein Richardson.
Ja.
Ob ich Richardson noch jemals auf die Kette bekomme und dahin bekomme, dass er ein Franchise-Quarterback wird, wage ich zu bezweifeln.
Ja. Ja, ich...
Also die Entscheidung, um es dann nochmal zusammenzufassen, ist nachvollziehbar, aber was sich die Colts davon am Ende des Tages für Richardson versprechen, ich weiß nicht. Die haben eine gute O-Line. Vielleicht funktioniert es da besser als bei den Giants mit Daniels, aber
ja, also ich denke, ja, also ich denke, Daniels ist einfach der savere Pick. So wie du sagst, Richardson hätte man entwickeln müssen. Man kann ihn vielleicht sogar auch noch entwickeln. Ich glaube, das Thema Accuracy ist bei ihm irgendwie so untergegangen. Hieß es, als er aus dem Draft kam, ja, braucht er ein bisschen Feinschliff. Ich glaube, er ist da fast in jeder Statistik ganz unten, was Accuracy betrifft. Und man hat sich da auch so ein bisschen von der Athletik entsprechend blenden lassen. So. Und ich bin da auch bei dir. In der NFL sind eigentlich die Leute, die ein gutes Accuracy und gute Timing an den Tag legen, oftmals erfolgreicher als die großen Playmaker und Scrambler. Deswegen kann ich einerseits verstehen, wenn die Colts sagen, hey, wir wollen aber dieses Jahr auch vorne mitspielen, wir haben da Chancen. Auf der anderen Seite ist natürlich dann ja ein absolut, wenn du ihn jetzt dann vorher spielen lassen, jetzt holst du auf die Bank. Ich glaube nicht, dass du ihn dann entsprechend entwickeln kannst. Entweder gehst du den Weg der Packers, dass du das von Anfang an klar ist und einen Spieler entsprechend dahin aufbaust.
Ja.
Aber dieses frühe Reinschmeißen, welche Quarterbacks haben das denn in den letzten 10 Jahren geschafft? Das waren gar nicht so viel, ne? Ein Ben Roethlisberger hat eine super Rookie-Saison gespielt. Ein CJ Stroud hat vielleicht als Neuester so eine super Rookie-Saison gespielt. Aber jetzt Caleb Williams, der war ganz okay, aber jetzt lang nicht das, aus was er gehypt wurde bei den Bears auch, ne? Und von einem Carolina wollen wir gar nicht sprechen. Wie hieß er noch?
Nee, da waren ja die Rahmenbedingungen bei Bryce Young halt auch einfach komplett schwierig. Auch das ist halt immer die Sache, drafte ich mir erstmal den Rest der Mannschaft zusammen und hole mir dann einen Quarterback rein oder hole ich einen Quarterback und lasse den quasi durchs Feuer laufen und hoffen, dass er das irgendwo einigermaßen unbeschadet übersteht und sich dadurch entwickelt und hole mir danach halt das.
Genau.
Ich glaube, da gibt es keinen Königsweg, aber man sieht halt gerade, wenn die wenig Erfahrung aus dem College mitbringen und da halt schon gewisse Defizite zu sehen waren, dann kann ich auch einen Running Back einen Ball werfen lassen. Also da wird irgendwo ein...
Ja, die Frage ist, wie baust du es hier dann auf? Es ist halt schwierig. Und was ich auch verstehen kann, ist auch ein gutes Gegenargument ist, ja, du willst ja aber diese günstige Quarterback-Zeit des Rookies auch nutzen. Dass du sagst, ja, der ist ja jetzt auf einem günstigen Vertrag. Wenn ich den 2 Jahre hinsetze, dann habe ich vielleicht noch 2 Jahre günstigen Vertrag, so habe ich 4. So nach dem Motto, ne? Das so ein bisschen das Thema ist. Brock Purdy ist auch so einer, der halt, ne? Glücksgriff, der hat funktioniert, dann noch super günstig. Das ist natürlich das Nonplusultra, aber das funktioniert oftmals so nicht. Deswegen bin ich schon da der Meinung, hey, entwickeln, gut. Und deswegen ist auch der Plan von den Lions mit Hendon Hooker gar nicht so verkehrt gewesen, da jemanden zu holen. Der war verletzt, der ist im Stock runtergegangen. Es hat jetzt nicht funktioniert im Endeffekt. Aber das hat ja auch bei ganz vielen anderen, die in der ersten Runde Top 10 gedraftet wurden, Will Lewis und wie sie alle heißen, auch nicht funktioniert. Also von daher,
stimmt, der war auch noch aus
das der war eine Runde. Ganz schlimme Draftklasse eigentlich.
Eigentlich also, nicht. Also du hattest welche mit super körperlichen Voraussetzungen und du hattest dann am Ende diese Shitshow zwischen Bryce Young und CJ Stroud, wo der eine ja beim IQ-Test irgendwie total schlecht abgeschnitten haben soll. Vielleicht war das halt auch nur irgendwo was gestreut, keine Ahnung. Aber da war auch noch nicht klar, dass Jacksonville den Bears den Arsch vergoldet, den sie an 1 hatten. Ja. Ich glaube, das ist halt genau immer diese Problematik. Jeder Spieler ist ein Versprechen auf die Zukunft, aber ob es einlösbar ist, das weiß halt keiner. Und ich bin auch jetzt dieses Jahr ganz klar gespannt auf JJ McCarthy. Ja, du hast einen Kevin O'Connell, der ein super, super Head Coach, super OC, offensiv ausgerichteter Head Coach ist, der auch Quarterbacks gut entwickelt und so weiter, aber der spielt sein erstes Jahr. Er hat natürlich ein super Umfeld, gute O-Line, gute Receiver, aber die müssen halt auch erstmal wieder fit sein. Wir werden sehen.
Ja, ja. Wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall noch ganz interessant, was da bei den Quarterbacks so passiert. Und vor allem, da schiele ich immer so ein bisschen rüber nach Chicago. Da war ja jetzt ein wunderbarer Drive des First Teams von Chicago gegen, keine Ahnung, den Postboten und den UPS-Driver aus Buffalo, die da irgendwo standen. Nein, so respektlos darf man natürlich nicht sein gegenüber den Spielern, aber das war ein Second-Third-Stringer und dann macht man da einen Drive und dann wird das direkt in den Himmel gelobt. Also das war mir aber auch irgendwo klar, dass natürlich keine Chance vertan wird, um da den Hype-Train zu starten. Und das haben sie jetzt auch schon gemacht. Ich bin echt mal gespannt, wie das da funktioniert. Gut, ansonsten dann nochmal vielen, vielen Dank für diese extra 20 Minuten der Abschlussfrage. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viele, viele liebe Grüße an unsere Stammhörerschaft natürlich. Ich gebe das letzte Wort ab an den Christian und verabschiede mich mit einem gehabt euch wohl und go Lions!
Ja, mir hat's auch wieder super viel Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt über das Dolphins-Spiel uns nicht so ausgelassen haben. Aber ich glaube, das wird Marius in den kommenden Tagen inklusive seiner Eindrücke aus Detroit vom Trainingscamp und was er alles erlebt hat, uns näher bringen. Wir werden sehen, wie nächste Woche der Roster-Cut aussieht. Wen wir da noch haben, wen wir dann nicht mehr haben. Und ich hatte es gerade eben im Off schon gesagt, es wird Zeit, dass es losgeht. Okay, Inside the Den war jetzt die dritte Folge da. Aber wenn man sich dann nochmal die 2021 Hard Knocks Folgen anguckt, dann ist halt schon das, merkt man halt, dass die Sucht einfach da ist und es einfach wieder losgehen muss. Preseason-Games sind Preseason-Games, die wenig spielerischen Wert haben. Ja, von daher bin ich gespannt, freue mich auch auf unsere schon erste Watch-Party dann am 14.09. in Frankfurt im O'Reilly's. Mach nochmal Werbung.
Sehr gut.
Und auch immer gerne bei uns auf der Homepage vorbeigucken. LionsPrideGermany.de. Da sind dann nämlich noch weitere geplante zumindest noch mal zu finden. Ja, und dann verabschiede ich mich auch und da Moritz ausgefallen ist, mache ich jetzt mal den Jared Goff.
Ciao, mach's gut.